Herzlich willkommen bei
«Fichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 280 mit mir, am Philipp Brüeg, am Luca Fontana.
Hallo.
Am Domagoj Belancic.
Hallo.
Und dem Florian Balucchi.
Seltener Gast, hallo.
Ja. Was tust du überrascht, Luca? Hast du gedacht, dass es sich drücken kann, oder?
Ich habe gemeint, du sagst zuerst den Domi.
Es ist immer eine Überraschung, damit man auf Draht bleibt, auf Zack bleibt. Ja, wir machen es ja auch seit erster Zeit gestern. Aber ja. Seit vorgestern gibt es den PS5 und nämlich seit 5 Jahren gibt es die Konsole schon und darum schauen wir dort, machen wir einen kleinen Rückblick. Dann die Game Awards stehen bevor und die Awards, also die Nominierungen sind bekannt geworden. Und ja, da können wir auch mal kurz reinschauen, jetzt ein paar lustige Sachen. Dann reden wir über vielleicht die erste, wir wissen es ja nicht, die erste zumindest, was bekannt ist, dass es ein KI-Doku ist. Und es geht nicht um KI, sondern sie wird vor allem mit KI gemacht. Und im Big Screen reden wir über Last Samurai Standing, eine neue Netflix-Serie. Und in der Spielecke über einen totalen Fiebertraum namens Kirby Air Riders. Wo dann der Domi viel Spass zum Erklären, was es in diesem Game geht. Bin ich schon sehr gespannt. Also, fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, genau, bei uns ist es 19. November, glaube ich, gewesen, oder? Wo die PlayStation 5 rausgekommen ist. Ist in den USA dann wohl ein paar Tage vorher gewesen?
USA und Japan ist es 12. November gewesen, eine Woche vorher.
Skandal. Mhm. Ja, lang ist her und mittlerweile gibt es ja auch schon ein PS5 Pro, es wird auch schon gemunkelt PS6, aber ja, und wir haben auch einen Artikel bei uns mit so der guten Bad und der Ugly, so die Ups und Downs. Und ja, ist doch einiges passiert. Interessante Konsole, wo vor allem auch die Generation, wo die letzte einfach nicht zu tot kriegen ist.
Ja, genau. Immer noch. Also, es ist
also
immer noch Games.
Meinst,
ja, genau.
Ja, das hat es noch nie gegeben, so extrem wie das.
Also, eben das neue Call of Duty. Immer noch auf PS4. 5 Jahre nach dem Launch von neuen Konsolen. Das ist unglaublich. Ja. Ich glaube, das ist etwas, das nie wird weggehen wird. Ich habe das Gefühl, es wird sogar eine Überschneidung geben, wo wir Games werden sehen, die für PS4, PS5 und PS6 rauskommen gleichzeitig.
Oh, wow. Das stimmt.
Meinst du, es geht so weit, dass man irgendwann PS5, wenn PS6 draus ist, PS5 ditcht, aber für PS4 kommt das Zeug noch
raus? Nein, das
wäre weird, Mann. Aber
das weiß ich nicht so viel.
Hey, das hat es bei Apple gegeben. Das iPhone 7 hat so lange gelebt und das iPhone 8 überhaupt nicht, weil du hast noch das iPhone X gehabt, das Jubiläums-iPhone, das silbrige. Und nachher hast du mega lang, ist einfach das 8 ist dann irgendwann einfach vom Markt geflogen und 7 hat sich noch so gut verkauft, dass es zum Teil viel länger erhältlich war.
Ja, nein, aber hast du natürlich jetzt gleich. Wir sind bei 70. Wie viele Millionen sind es momentan, PS5?
84 Millionen, das ist.
Ganz oben.
Dann machst du natürlich dort weiterhin. Also, wenn du für PS6 bringst, bringst du auch für PS5.
Ja, genau. Das ist ungefähr so schnell, wie sich PS4 verkauft hat. Also, es ist ziemlich 1:1 im Moment. Also sehr erfolgreiche Konsolengeneration und Sony hat auch gesagt, es ist jetzt schon die umsatzstärkste Konsolengeneration, die sie je hatte.
Pro mitgerechnet oder nur? Also
also jetzt Hardware ist da nicht unbedingt so wichtig, sondern halt der Umsatz, den sie machen oder ihrem Ökosystem mit PlayStation Store und PlayStation Network und so. Tun sie da ganz viel Geld scheffeln. Aber genau, PS5 ist ja so ein bisschen Pandemie-Konsole, hat der Rainer, der den Artikel bei uns geschrieben hat, hat es so genannt. Das ist ja wirklich sozusagen jetzt mit der Corona-Zeit rausgekommen und das hat auch zur Folge gehabt, dass die Konsole mega lang knapp erhältlich ist, also fast nicht erhältlich ist, im freien Handel. Wie hat er das so erlebt? Hat er nicht von Anfang an eine können schnappen oder hat er für Scalper bei Scalper irgendwie 2000 Franken zahlt, um eine bekommen?
Hey, ich habe sie ja von PlayStation bekommen. Wir waren, glaube ich, in der zweiten Welle oder so, aber auch relativ früh. Und ich weiß nicht, ich habe ein Review im Kinderzimmer gemacht, die einzige weiße Wand dort gehabt, auf so einem Campingtischli, weil eben genau, wir waren ja die Heim. Dort habe ich ja die Xbox und die PS5 das Review gemacht. Das war lustig.
Soll ich jetzt meine Anekdote zum 47. Mal erzählen?
Wir sind nicht sicher, wie oft das du erzählt hast. Aber,
Also es ist tatsächlich, bei mir ist es besonders toll gewesen. Nicht nur, dass ich sie am Launchday in der Post hatte, weil ich sie an einem Ort bestellt habe, wo man einfach nicht drauf gekommen wäre, dass man das machen könnte, warum auch immer. Das Schöne war, dass ich einen guten Kollegen von mir, schaut auch an dieser Stelle, Claudio, der ist wild auf die PlayStation. Unglaublich. Und ich eigentlich nicht unbedingt. Ich habe für meinen alten Arbeitgeber über das Showcase geschrieben von Sony, wo sie die vorgestellt haben. Und die Laufwerklose hat sie irgendwie geheißen für $299. Und ich so, das ist ein Trinkgeld. Bestelle ich mir. Und der Kollege, der einfach so wild drauf war, hat sie nicht bekommen. Ist immer weiter hinterher gerutscht in der Warteliste und ich habe sie nachher am 19. gehabt. Und ich weiss, dass das ein Freitag war, weil ich ihm nachher ein Bild geschickt habe von dieser Konsole. Also ich hatte sie in der Hand gehabt. Er ist völlig ausgerastet und gesagt, er kommt jetzt auf Vinti und dann zocken wir zusammen. Und so. Dann habe ich gesagt, ah, weiss, ich bin über das Wochenende weg. Vielleicht packe ich sie erst am Montag richtig aus und er ist fast ausgerastet. Und dann habe ich ihm angeboten, dass er meine haben kann. Und wenn er im Januar seine bekommt, nehme ich dann die. Und ich fand, oh, das ist, ich sehe ja ein Gott unter den Menschen. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Thema. 5'000 ist okay. Und ich schwöre, er hat es wahrscheinlich sogar gezahlt, aber ich habe ihm dann gesagt, dass nein.
Ich meine, sie ist im Wert gestiegen. Als eine
ohne Sammlerwert. Ja, das ist ja die einzige Konsolengeneration, wo die Konsolen teurer werden mit der Zeit und nicht weniger. Das ist schon wahnsinnig. Ja.
Ich habe wirklich noch 299 Franken gezahlt.
Wie viel?
299.
Ja, ja.
Ohne Laufwerk.
Hast du gut gemacht. Luke, hast du deine auch von Anfang an gehabt oder bist du erst später eingestiegen?
Nein, ich habe also meine auch von Anfang an gehabt, aber ich weiss nicht, ob ich das da disclosen darf, wie genau ich zu meiner Kopie.
Okay, ich lasse es mal so stehen.
Ich weiss aber noch... Räuberischen Überfall hat 5 Jahre, bis es...
Manchmal fällt es halt aus der Lastwagen, das passiert einfach.
Ja, du, ja der Luca ist so rot, ich glaube, der hat eh das Nachbarskind verprügelt oder so.
Ja, der Eingang abpasst.
Spreitenbach-Dings.
Ich weiss einfach, dass es ein Chaos war nach der Präsentation, die sie hatten. Niemand hat genau gewusst, wenn Pre-Orders live gehen. Und ich bin dann, aber dann ist es mit der Nacht mal weggestellt, um zu schauen,
klassische Dummy.
Ich kann bestellen. Und dann haben sie 2 Orte bestellt und 2 Mal bekommen. Zum
Sau. Ist ja geil. Ist ja geil.
Aber dann nicht verkauft, um einem Kollegen also für einen Preis geben. Ja, genau.
Okay.
Es war irgendwie, aber, wenn PS5 Pandemie-Konsole war, dann war das Pandemie-Game dazu Witcher 3 gewesen, wo irgendwie wie unglaublich populär plötzlich war. In allen Streams haben sie gesagt, unbedingt Witcher 3 spielen. Ich habe sogar in Fußballstreams haben sie bei mir davon geredet. Hey, apropos Witcher 3 unbedingt spielen. Und das war gerade nicht mal neu damals. Es war einfach plötzlich wieder en vogue gewesen, dass alle, die während der Pandemie haben, einfach alle Witcher 3 anfangen zu spielen, die sie noch nicht gespielt haben bis dann. Keine Ahnung, wie
es ist. Uncharted 4 ist bei mir das grosse Pandemie-Game gewesen.
Ich wollte gerade sagen, das einzige neue Spiel, und ich das einzige, das ich gespielt habe, ist Spider-Man Miles Morales gewesen, oder? Das
zum Launch hat es nicht so viel zwingend gegeben, Spider-Man, aber...
Das ist doch noch nicht Miles Morales gewesen, das ist doch das Fachhack. Wirklich?
Das war aber auch exklusiv gewesen für PS5.
Ja. Nein, Miles Morales hat es auf PS4 gehabt.
Ja, aber das ist das andere Spider-Man. Einfach Spider-Man 2.
2 ist exklusiv, ja, genau.
Ja. Weil das aber das ist viel später gekommen. Ja. Viel später
Das ist später gekommen, genau. Exklusiv hat es Demon's Souls gegeben, das Remake vom ersten Demon's Souls-Game. Da das Sackboy Big Adventure, oder wie das heißt. Ich weiß auch nicht, ob das genau zum Launch ist, aber halt, es hat nicht so die grossen, krassen Exklusivspiele gehabt, wo du müssen sagen, wegen dem muss ich es mir holen, aber es war egal, weil es eine neue PlayStation war. Nach 7 Jahren und die Leute sind einfach heiß auf neue Hardware
gewesen. Und haben Zeit gehabt und Geld, weil man es ja sonst nicht anders hätte können ausgeben. Nein, Miles Morales, ich glaube, was sehr besonders war, ist eines der ersten mit halt Raytracing oder so gewesen. Also einfach etwas, was die PS5 nur hätte können und PS4 nicht. Ja, und das ist irgendwie so, weißt du,
mit die Ladezeiten hat es sehr gut demonstriert.
Genau.
Das ist schon mindblowing gewesen.
Fucking mindblowing.
Aber ich hätte keine Schwüre, ist das. Weil ich habe gemeint, es hat wirklich eins gehabt, wo so, weißt du, eben nicht eine Vollversion, oder? Weil es ist ja sozusagen
wie DLC.
Ein Add-on auf eine Art, Standalone. Aber ja, das stimmt nicht. Ich habe es auch nachgeschaut. Es ist tatsächlich auf PS4 rausgekommen. Komisch.
Ja, voll. Aber eben sehr alt. Vor allem PS5-Version vermarktet, logischerweise. Und das so ein hergestellt. Das wäre für PS5 optimiert, aber ich glaube, PS4 ist schon voll easy gelaufen. Genau, der Rainer hat es noch lustig gefunden. Vielleicht können wir uns so ein bisschen noch an dem entlang hangeln. Er hat so ein bisschen zusammengefasst, was gut und was schlecht ist an dieser Konsolengeneration. Und also etwas sehr Gutes hat er aufgeführt. Einfach die Menge an Games und viel. Das ist etwas, was wir immer wieder mal besprechen. Oder dass wir das Gefühl haben, dass wir einfach wirklich in in Games versinken. Es ist jeden Monat gibt es so viel gutes Zeug. Und PlayStation hat jetzt kommuniziert, auf der PS5 gibt es 7500 Releases. Und das ist einfach eine wahnsinnige Zahl, die jegliche Konsolengeneration, die vorher ist, in Schatten stellt. Endlich hast du bei Konsole jetzt auch einfach Abwärtskompatibilität, dass du deine ganze Spielbibliothek kannst mitnehmen und halt alle PS4-Games, die du hast, auf der PS5 kannst spielen. Deswegen ist es halt einfach, ja, einfach ein riesiges Angebot, das du hast. Und es ist wahnsinnig, wie viel gutes Zeug das es gibt. Jetzt nicht unbedingt exklusiv Spiel, weil das ist einer von, ja, so ein bisschen von den Nachteilen oder so die grossen Sony-Sachen, die früher auf der PS4, PS3 irgendwie jedes Jahr ist. Irgendwie 4 oder 5 krasse Titel gehabt, das gibt es nicht mehr so. Weil die Studios, die brauchen einfach immer wie länger, dass sie das ihr Zeug entwickeln, weil es immer wie aufwendiger wird. Aber dafür hast du von allen Seiten wirst mit Games bombardiert. Und ich glaube, wenn du dich ein bisschen interessierst für Games und nicht nur die Sony-Exklusivtitel willst, dann bist du mit der PS5 gleich glücklich, habe ich das Gefühl.
Hey, ich glaube, sie haben gerade so viel, dass eben... dass sie sich noch ein bisschen abhebt. Also, es ist schon so, sie hat nicht mega viel, aber sie hat einfach ein paar Entscheidungen.
Genau, also ein paar Akzente, die sie können setzen können.
Übrigens,
1-2 pro Jahr vielleicht.
Ich hatte dir ein Ding geschickt, ich habe das interessant gefunden. Sie haben ja dann zunehmend eben die auch für PC rausgebracht, die Games, eben Spider-Man 2 Jahre später. Und jetzt hat gerade der eine, ein YouTuber, der auch amigst noch gut informiert ist, hat gesagt, jetzt wo Valve die Steam-Maschine rausgegeben hat, überlegen sie sich gerade, ob sie aufhören mit dem Games auf PC zu bringen, weil sie einfach jetzt sind sie direkte Konkurrenz. Aber ich bin schon noch gespannt, ob das stimmt. Weil
ja, und wenn Xbox ihre PC-Hybrid bringt, wo ja auch Windows, also Steam kann abspielen und dann kannst du PlayStation-Games auf der Xbox spielen, das wäre auch eine ganz absurde Situation. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das nicht geil
finden. Das ist schade, aber ja gut, ja.
Aber ja, mal schauen. Genau, etwas weiteres Gutes, finde ich, ist auch die Hardware allgemein. Eben, wir haben vorhin darüber geredet, die SSD, die eingeführt wurde, die ein riesiger Sprung war von den langsamen Hard Drives der letzten Konsolengeneration. Und ich finde, das Einführen von SSD ist es halt auch im PC-Bereich, habe ich das Gefühl, vorwärts gekommen. Oder dass SSD wirklich ein Requirement ist bei vielen Spielen mittlerweile. Das ist echt geil, wenn die Ladezeiten minimiert werden, finde ich, das ist so eine Quality-of-Life-Dings. Sei das zum ins Game einsteigen oder für schnell reisen, es fühlt sich einfach mega geil an. Ich finde, das ist so einer der grössten Punkte, die mich freut an dieser neuen Generation.
Auch mit dem Standby direkt kannst du weiter gamen, das ist auch mit dieser Generation gekommen, finde ich etwas mega Geiles. Also weißt, du kannst die Konsole starten und gerade weiter gamen. Ein bisschen schade ist gleich, aber es ist das klassische Konsolending, das mit keine Ladezeiten. So ist es aber dann leider gleich nicht. Also mega viele Games haben gleich Ladezeiten. Es gibt einfach die einen wie Spider-Man.
Genau.
Aber so krass wie das ist praktisch keins anderes. Schneller wurde es eindeutig, aber weggegangen sind es leider schon noch nicht komplett.
Ghost of Yota war erst auch krass. Das ist auch
geil.
Das ist, auch wenn es nicht läuft und neu startest, bist du einfach innerhalb von 5 Sekunden bist drin. Das ist
Game gestartet, absolut geil, ja. Ich finde wirklich die Ladezeiten im Ding, aber hey, wir sind an einem guten Punkt. Aber,
was ist gesagt mit dem Standby? Weil das stimmt ja nicht, das hat es ja schon immer gegeben. Oder zu PS3-Zeiten, dass aus dem Standby ein Game können starten. Das
PS3 ist okay? Was?
Oder PS4, weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, also wirklich? PS4 sicher, ja.
Das weiß ich nicht mehr.
Also, dass du kannst im Game sagen Ruhemodus und dann, wenn du es nachher wieder einschaltest, bist du wieder genau an dieser Stelle und kannst weitermachen. Hat es das schon bei der PS4 gegeben?
Ja,
aber das haben sie da schon noch beworben. Da mag ich mich erinnern an die Präsentationen, wo sie das erzählt haben. Und bei der Xbox ja auch, weil die sogar 2
ja,
Games...
Ja, bei der Xbox ist es eben nochmal etwas Spezielles, weil du dort irgendwie 5 Games kannst offen haben im Standby-Mode. Und eben, ich kann nach 1,5 Jahren in ein Game zurückspringen und es ist genau am gleichen Punkt und innerhalb von Sekunden bin ich drin. Aber Standby ist eigentlich etwas, ja.
Also was mich an der PS5 unglaublich wegblasen hat, oder eben genau nicht wegblasen hat, ist, wie leislig die PS5 war im Vergleich zu der PS4. PS4 ist ja infamous. Infamous. Für jedes Mal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, das GTA oder das Red Dead Redemption gestartet hast.
Bei The Last of Us Part 2 bist du fast gestorben. Ich habe das Gefühl,
da hebt das Flugzeug neben dir ab. PlayStation selber fliegt jetzt dann aus dem Fenster raus. Das hat einmal getönt. Und wo ich den PS5 das erste Mal eingeschaltet habe und das Gefühl hatte, ist das Ding überhaupt eingeschaltet?
Ja, läuft das.
Was? Ah ja, das läuft.
Krass. Ausser die erste Generation hat eine Spulenfipe gehabt, wenn du Pech hast. Eine können verwirrt und das hat meine gehabt, die jetzt gerade
neben mir,
falls ihr das Video schaut. Das hat mich hure aufgeregt. Einfach so ein leisliges Fipe, das du die ganze Zeit hörst. Aber jetzt mit der PS5 Pro, die ich habe, habe ich das zum Glück nicht. Aber ja, das stimmt. Allgemein mega leislig.
Unglaublich super. Gewesen.
Ein weiterer Punkt, der Controller. DualSense Controller. Viele Sachen, die der hat, sollten neuer Standard werden. Vor allem die adaptiven Trigger, die es hat. Die Widerstand geben, je nachdem, wie du das Game spielst. Und hat einfach die ultra präzise Vibration. Es nutzt es immer noch nicht mega viele Games, aber genug Games, dass sie lieber auf der PS5 spielen, als mit einem Xbox-Controller. So. Und ich finde den super, was sie gemacht haben, und ich bin gespannt, was sie sich als nächstes überlegen.
Also die Astrobot-Demo, die es auf der PS5 hat, die ist immer noch etwas vom Krassesten, was ich habe. Jedes Mal, wenn ich jemandem PS5 wollte zeigen, habe ich ihm gesagt, schau, wir spielen jetzt mal die Astrobot-Demo, wo du hast können, deinen Controller kippen und du hast wirklich das Gefühl gehabt, in deinem Controller hat es hunderte von kleinen Astrobots, die jetzt von links nach rechts überrollen und du hast das Gefühl gehabt, ich spüre es, ohne Scheiß, ich spüre es. Es war so krass gewesen. Also das hat die
oder Regentropfen auf dem Controller. Das ist so irgendwie Black Magic, dass es funktioniert, dass du kleine Regentropfen kannst simulieren.
Und du spürst, ob er auf Rasen oder auf Metall läuft. Ja, genau. Du machst so ding, 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 ding und du spürst, dass es auf dem Ding, oder eben also Aloy, wo in Horizon Zero Dawn den Bogen spannt und du spürst wirklich so den Widerstand beim Spannen und wenn dann so am wie sagen wir denn, an dem Triggerpunkt kommt, es macht dann tack oder so.
Aber ich finde, es ist einfach schade, eben so ist es so wie ein... Es ist kein, ich finde, für mich ist es kein Verkaufsargument, wenn es so selten eingesetzt wird, oder?
Ja, also das ist schade, so. Ja.
Du kannst nicht vor allem bei Sony dort,
wo es eingesetzt wird. Aber auch dann, oder? Es sind wirklich... Ich finde, es wird nicht... Also zum Beispiel beim Ghost of Yotei ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weißt du, so speziell. Ich meine, es nutzt es auch, aber dort ist jetzt nicht irgendwie... Ist mir nicht auffällig. Aber ich benutze auch den, auch am PC, weil du hast ja die Funktionen dort mittlerweile auch. Und ich finde einfach den Controller... Es war immer ein Streit mit den Analog-Sticks. Yeah. Hast du das Versetzten und so.
Ich finde beides easy.
Ich finde auch beides easy, aber ich benutze auch mittlerweile einfach den.
Aber ich finde es so krass, der neue Nintendo-Controller für Switch 2, haben sie auch gesehen, HD-Vibration 2.0, bla bla bla, aber ich finde, die ist immer noch schlechter als die vom DualSense. Ich weiß auch nicht, was Sony da geschafft hat, aber die Vibration ist super. Und eben, man könnte sich wünschen, dass noch ein bisschen mehr Games das nutzen. Dann ein weiterer Punkt, Peripherie. Hat es mal PlayStation VR 2 gegeben, die ist rausgekommen, wo aber mittlerweile so ein bisschen wirkt, als hätte Sony vergessen, dass das jemals rausgekommen ist. Weil das einzige nennenswerte Game, das Sony für das produziert hat, ist Horizon Call of the Mountain, wo zum Launch gekommen vor PS VR 2 und seitdem läuft einfach nichts. Also klar, Dritthersteller bringen Games raus, aber das ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und ich verstehe nicht wirklich, wieso.
Gut, es wird einfach zu wenig verkauft haben, oder? Also,
ja, aber es hat keine Games dafür gibt, die Geld für das müssen kaufen. Aber mittlerweile kannst du es auf PC nutzen, oder? Mit dem Adapter. Ja. Das ist sehr unerwartet, dass sie das gebracht haben.
Ich habe dort mal gelesen, dass einfach sozusagen Sony Hardware Division pusht einfach, also man will einfach gewisse Hardware einfach irgendwie haben und dann hat man die rausgegeben. Aus Renommee, warum auch immer, aber Software-Ding finde ich einfach, ja nein, wenn es nur irgendwie 100 Millionen oder wie viel immer gibt, dann machen wir einfach nicht, oder?
Ja.
Ja, ich finde auch, es ist irgendwie schade, aber ich muss eh sagen, ich finde sie zwar, Display ist noch cool, weil sie OLED haben, fast als einziges Headset, aber eben haben sie Kabel. Es ist halt, wenn du einfach ein Headset hast ohne Kabel, das schießt einfach an, willst du einfach irgendwie nicht mehr zurück zu einem Gerät mit Kabel, oder?
Ja, es ist zwar nur ein Kabel, aber du merkst es halt gleich, du musst es gleich immer wieder auf die Seite schieben, wenn du umdrehst und dann ist es irgendwie bei den Füßen verhakt und so. Das ist definitiv so, ja genau. Und dann hat der Rainer noch aufgeführt, so ein bisschen zusammenfassend, dass er findet, dass es je länger es PlayStation gibt, desto weniger Abwechslung gibt es bei PlayStation-Games, also bei denen, die Sony selber produziert. Und das finde ich schon, es ist echt sehr auffällig. Es ist jedes AAA-Game, das Sony produziert, ist irgendein Third-Person narrativ-driffniges Action-Adventure-Game mit mega düsterer Stimmung. Und früher hast du halt viel mehr Variation gehabt. Oder wenn wir zurückgehen, Ratchet & Clank-Zeiten, denke ich, gut, von dem hat es zumindest ein neues Game gegeben. Jetzt. aber der Rainer nimmt als Beispiel in seinem Text Tokyo Jungle. Kennt ihr das? Seht euch das noch etwas? Das war so, ein absurdes Spiel gewesen, in einem postapokalyptischen Tokio, wo du einfach Tiere spielst, die dort jetzt leben, die so aus dem Zoo ausgebrochen sind. Und so. Das war einfach ein weirdes Konzept gewesen. Und dass das Sony heute macht, so ein komisches Spiel, das ist wie fast ausgeschlossen. Es ist einfach, sie sind sehr safe und sie wissen, wo ihre Stärken sind und sie setzen alles auf das und alles andere wird ignoriert. Und das ist halt ein bisschen schade, oder? Und es hat doch ein bisschen mit dem zu tun, dass Games halt sehr lange brauchen, bis sie rauskommen, weil jedes Game von Sony muss so ein riesiger Blockbuster sein, muss AAA-Game sein und das machen andere Hersteller, wie zum Beispiel Nintendo besser, die bringen zwischen ihren grossen Tentpole-Releases bringen sie halt immer wieder kleinere Games raus, experimentelle Sachen und haben einen konstanten Flow an Zeug, wo rauskommt und Sony eben konzentriert sich auf die wenigen Releases, die sehr, sehr teuer sind.
Aber es scheint halt irgendwie aufzugehen, weil du hast ja, wie du gesagt hast, man hat ja sonst alle Games, fängst überall oder alle wichtigen und dann bringst du streuselst noch irgendwie ab und zu deine Türen, immer die gleichen wieder, oder? X, die Fortsetzung natürlich, weil eben wenn ist das letzte Mal eine neue Marke rausgekommen, passiert auch nicht so oft und dann scheint es zu funktionieren.
Wahrscheinlich Horizon, wo jetzt einfach zu Tode gemaucht wird. Ja. Auf jede Art und Weise. Auch Re-Releases und was weiß ich was. Genau, und der letzte Punkt, den ich noch spannend finde, während der PS5-Zeit hat sich Sony entschieden, strategisch einen anderen Weg einzuschlagen. Auch. Nicht nur Singleplayer-Games rauszubringen, sondern halt auch auf Live-Service zu setzen. Es hat halt auch die grosse Ankündigung gegeben, dass bis... Ich weiß gar nicht, was für ein Jahr das sie genannt haben, aber das bis in zwei Jahren, sagen wir mal, irgendwie 10 Live-Service-Games rauskommen von PlayStation. Das hat sich nicht wirklich materialisiert. Ich glaube, viele Sachen sind auch cancelled worden. Das Last of Us Multiplayer-Game ist cancelled worden. Sachen, die schon released wurden, sind eher vom Markt genommen worden. Concord, die grösste Katastrophe, die PlayStation je hat rausgebracht, die $400 Millionen gekostet hat. Zwei Wochen auf dem Markt war und dann haben sie es wieder weggenommen, weil es niemand gespielt hat.
Schon krass.
Ja, wahnsinnig, wie viel Geld da verlocht ist worden. Aber auf der anderen Seite auch riesige Erfolgsgeschichten, wie zum Beispiel das Helldivers 2, wo wahrscheinlich niemand damit gerechnet hat, dass das so wird abgehen. Und eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele war letztes Jahr, oder? Ist das rausgekommen?
Hätte jetzt gesagt vorletztes Jahr, aber...
So irgendetwas, aber schwierig. Ein riesen Erfolg, oder? Und so wie es aussieht, bleibt Sony... bei dieser Strategie, sie wollen weiterhin Live-Service 24 Live-Service-Games rausbringen und auf der einen Seite verstanden ist, weil sie sehen natürlich, wie viel Geld das Fortnite oder das Call of Duty scheffelt auf ihrer Plattform und sie bekommen halt nur 30% von dem, weil es halt ihre Plattform ist. Und wenn sie halt selber so ein Game rausbringen, das über 5, 6, 7, 8 Jahre Kohle kann scheffeln, dann ist natürlich geil, dann kannst du dich zurücklehnen und genießen. Das Problem ist halt einfach, das Risiko ist noch viel grösser als bei den Singleplayer-Sachen. Du musst, dass du in diesem Markt kannst durchsetzen kannst, musst wirklich etwas Einzigartiges haben und die Leute dazu bewegen, regelmässig das zu spielen. Und das ist halt sehr schwierig, wie es Concord bewiesen hat. Bin gespannt wie es weitergeht und ob das in den nächsten Jahren wirklich ein Fokus bleibt oder ob sie da ein bisschen zurückfahren.
Ich finde, es sieht eben wirklich so aus, dass es ein bisschen aufgeht. Oder? Weil, ich glaube, damals war die Strategie wirklich auch gewesen. Du schiessest da irgendwie einfach 10, ballerisch 10 so Games raus.
Und schaust, was habt, ja, genau.
Ja, eins. Es langt eins. Oder eins, das einfach läuft, ist super. Genau. Aber ich meine, jetzt auch Helldivers. Ich glaube, das ist immer noch gross, aber es ist natürlich nicht mehr gigantisch. Oder? Darum, ich wüsste jetzt nicht einmal, ob das, wenn das jetzt wirklich. Klar, das haben sie, aber es ist ja gleich nicht. Es ist ja kein Sony-Studio, wenn es mir recht ist, oder?
Es können offiziell zu
ja, genau. Darum bin ich jetzt nicht sicher, ob das überhaupt dazu zählt. Und es ist auch für PC rausgekommen und mittlerweile auch für Xbox.
Ja.
Aber ja. Bin gespannt, was da noch kommt.
Ja, auf die nächsten 5 Jahre. ich glaube, in 5 Jahren wird PS5 immer noch relevant sein. So, das kann man sicher so sagen, auch wenn PS6 wird auf dem Markt sein.
Aber in 2 Jahren, oder? Rechnen wir damit, glaube ich, oder?
Das ja, 2027, genau. Ja. Sieht so aus, alle so Insider-Gerüchte und Meldungen deuten auf 2027 hin.
Das ist so absurd. Ich frage mich, wieso, das wäre ja dann auch 7 Jahre, oder?
Ja.
Und ich frage mich, warum kommt mir die 7 Jahre zwischen Release PS4 und PS5 so viel länger vor als der Release jetzt bis...
Einfach Corona hat unsere Zeitrechnung komplett destroyed. Gell? Das ist einfach... Ja,
ich habe das Gefühl.
so eine Blur aus, was dort passiert ist, was ich nicht so richtig einordnen kann.
Man hat einfach keine Erlebnisse gehabt oder sehr wenig. Yeah. Oder?
Ja. Ich glaube, ja, oder vielleicht halt eben auch, weil jetzt mit der PS4, es ist halt, weißt du, wenn die PS4 noch so lange geht, dann fühlt sich die Generation auch irgendwie gar nicht so alleinstehend an, oder? Die vermischen sich irgendwie und dann ist irgendwie PS3 doch noch irgendwie. PS3 hat es einfach PS3 gegeben, noch hat es ein PS4 gegeben, oder?
Ja, das ist ein hoher klarer Bruch gewesen, ja, genau, das ist so, ja.
Und dann ist es vielleicht einfach auch irgendwie bedeutender vorgekommen, als irgendwie jetzt, wo halt, ich kenne immer noch Kollegen, die ein PS4 haben und kein PS5, weil es gibt immer noch genug.
Aber ja. Ja, aber genau, Sony hat ja irgendwie, wie viel sind 130 Millionen monatlich aktive Nutzer. Und viele von denen sind immer auf der PS4 unterwegs, also ein sehr grosser Teil ist immer auf der PS4 unterwegs, genau.
Hey, ja gut, komm, wir reden mit Games geht's weiter, und zwar die Game Awards, die inoffizielle Oscars für Games. Und ist dann, am 11. Dezember ist dann der Event und jetzt sind die Nominationen draussen. Und ja, wir müssen nicht über alle reden, es gibt 1 Million. aber einfach vielleicht... Ich habe ein paar reingeschrieben, wir müssen ja logischerweise nicht alle machen. Ich habe nicht einmal alle reingeschrieben. aber genau, wir können ja vielleicht mal mit den wichtigsten anfangen. Bestes Spiel vom Jahr, und ich glaube, sie haben fast immer 6 drin, oder? Wenn es mir recht ist. Da haben sie Clair Obscur, Expedition 33, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong und Kingdom Come Deliverance 2. Also ein paar rechte Bretter. Also ich kann da schon mal sagen, Hades wird es nicht machen, bin ich jetzt ziemlich sicher.
Ja, Donkey Kong wird es auch nicht machen, obwohl ich es geil fände. Aber das ist zu ein lustiges Spiel bei der Game Awards zu gewinnen. Eben die Sony-Titel, die ernsten Spiele mit krasser Story, wo wie Hollywood-Filme aussehen. Das ist Donkey Kong zu lustig.
Ich habe das Gefühl, Hollow Knight oder Kingdom Come, was wären meine Tipps?
Nein, ich verwette meine Nieren, dass es Clair Obscur wird.
Clair Obscur, 100%.
Ich glaube nicht. Ich will aber, es ist ja, schlussendlich entscheidet ja, die Popular Vote hat ja das Rechtsgewicht, oder? Und dann sind eben schon sehr oft sind
wirklich. Aber ein Grossteil der Votes ist schon von Kritik.
Ja, ja, aber eben auch die sind, die gehen ja auch dort drin, oder?
Ja.
Und die, für die Vergangenheit ist es einfach schon sehr oft so gewesen. Nicht immer. Aber ja, genau, das ist darum, vermute ich. Ich habe das Gefühl, es macht es aus von dem, Hollow Knight war so eine Sensation gewesen. Und das Kingdom Come ist halt auch noch recht gross. Ja gut, egal. Es kann auch Clair Obscur sein. Aber ich habe das Gefühl, die anderen drei würde ich jetzt auch ausklammern. Die glaube ich nicht.
Ja, Death Stranding Donkey und auch nicht. Das ist
aber Clair ist auch eine rechte Sensation gewesen. Also das ist die Erfolgsgeschichte und auch mega, vor allem eine mega sympathische Erfolgsgeschichte. Ich glaube, das hat schon mega viele Herzen. Gerade bei der Popularity Vote, wo es um Popularität geht. Oder ein Spiel, das von ehemaligen Ubisoft, oder Mitarbeitenden, von der Firma abgesetzt
haben. Unter anderem,
wo sich quasi abgesetzt haben, um ein Statement gegen das Establishment zu setzen und irgendwie mit einem Bruchteil von einem Budget von so einem, was ein Shadow, Assassin's Creed Shadow bekommt oder so, ein Spiel raushauen, das einfach mal gut ist. Und ich glaube, das hat mega, mega viel Herzen gewonnen.
Ich habe es einfach auch nicht so gut gefunden wie die anderen.
Ich leider auch nicht, das scheisst mich an. Ich schaue die anderen an, alle, wie sie Freude haben. Und das ist okay gewesen. Also, nicht fertig gespielt, tatsächlich.
Ich
schäme mich. Aber ich habe es wirklich einfach okay gefunden. Aber ich finde, was noch gegen Hollow Knight spricht, dort hat es gleich eine recht grosse Diskussion gegeben wegen der Schwierigkeit und ob es zu schwierig ist und ob das Design veraltet ist, dass man immer wieder 5 Minuten muss laufen, wenn man bei einem Bossfight stirbt, bevor man wieder zum Bossfight kommt. Und bei Clair Obscur habe ich irgendwie gefunden, es gibt einfach keine negative Stimme zu diesem Spiel, sowohl bei Kritikern als auch bei den Usern.
Ich habe schon auch Sachen gehört.
Schon?
Also ich finde, es ist nicht, aber sehr positive der Konsens ist sicher sehr hoch.
Ja.
Hey, ja. Habt ihr auch noch, Luca, schaut ihr auch noch einen Tipp?
Was?
Welches macht's?
Eben, ich sage Clair Obscur.
Okay.
Ich sage Clair Obscur.
Ich bin so aus dem Game.
sag Donkey Kong.
Donkey Kong war wild. Das ist immerhin
etwas, was ich kenne.
Ja, okay.
Ja, also. Für das gewotet übrigens gestern. Geht auch für Donkey Kong gewotet.
Können dort Normalbürger einfach gewotet?
Ja, ja. Weißt du, es hat eben verschiedene, es gibt Kritiker, die können voten. Wir haben jetzt, wir dürfen nicht offenbar, weil wir sind zu wenig wichtig.
Irgendeinen schaffen wir es.
Hey, genau, vielleicht bevor ich weitergehe, das Thema sind auch immer die Kategorien, oder?
Die sind beschissen. Ich finde Game Awards geil, aber Kategorien sind beschissen.
Eben, und ich habe auch nicht unbedingt die Lösung dafür, aber ich finde immer so Best Game Direction, das ist sozusagen wie die beste Regie bei den Oscars. Aber es ist halt immer bei Games, die funktionieren die gleich anders wie... wie ein Film produziert wird und ja, ich habe das Gefühl, es überschneidet sich damals schon irgendwie, oder weißt Games for Impact.
Ja, also, das ist einfach etwas. So eine schwammige Kategorie.
Es ist wie bei all diesen Award-Sachen. Es gibt so viele Kategorien, einfach damit jeder kann etwas gewinnen kann.
Ja.
Also,
ja,
jeder sich, es ist einfach, um alle zufriedenstellen und damit alle schön mitmachen. Mhm. Und irgendwie so. Es kommt nicht mehr mal. Und das funktioniert ja auch. Du sagst ja teilweise nicht mal mehr, für was du einen Oscar bekommen hast oder einen Game Award. Du sagst einfach Game Award-Winner, Oscar. Teilweise langt sogar schon eine Nomination, Oscar, Nominee, bla bla bla, bla. Yeah, und du hast das Gefühl voll. So, oh krass, das ist ein gut, oder? Also es ist, je mehr Kategorien es gibt, desto mehr Leute können halt teilhaben.
Desto mehr Publisher setzen es dann als Marketing-Tool ein und sagen, wir sind nominiert worden für Game Awards oder wir haben gewonnen in den Game Awards. Was für eine Kategorie ist scheißegal, hauptsächlich gewonnen. Ich finde, bestes Familienspiel finde ich die beschissenigste Kategorie, weil das wird immer wieder benutzt, einfach zum Nintendo Games dort Mülleimer zu werfen, weil sie nicht wissen, wo sie das sonst so her tun. Und dann ist einfach jetzt ist es Mario Kart World
drin. Nur zwei sind drin, nur zwei Nintendo Games.
Sonst hat es mehr Nintendo Games. Das ist wirklich einfach so ein Abstellhalter für Nintendo Games bei den Game Awards. Das ist so unfair. Und Indie-Spiel finde ich auch immer eine dumme Kategorie, weil doch vor zwei Jahren hat Dave the Diver gewonnen. Wo einfach alles andere als ein Indie-Spiel ist.
Aber das ist einfach ein Fehler, finde ich. Das ist wirklich ein Fehler.
Ja.
Ich finde, es ist eher schwierig, zum deklarieren oder definieren, aber das kann man einfach ausschliessen, weil das gehört an einem gigantischen Unternehmen.
Ich verstehe nicht, wie das durchkommt. Dass das, und wie die Nominierungen funktionieren, das sind halt Kritiker aus der ganzen Welt, die können sagen, was für Spiel das sie würden nominieren und dann kommt es rein. Und das beweist ja irgendwie auch, dass sehr viele Leute von den Kritikern keine Ahnung haben, was sie machen, wenn sie Dave the Diver als Indie-Spiel nominieren.
Es sieht halt aus wie ein Indie-Game ist es Indie-Game.
Es fühlt sich an wie ein Indie-Spiel, aber das ist kein...
Nein, das
so wie dieses Jahr hat es ja ein Spiel gegeben, Megabonk, wo sich zurückgezogen hat, der Entwickler, weil er in Best Indie-Debut, die Kategorie ist für Indie-Spiel oder Studios, die das erste Mal ein Game rausbringen. Und da hat es ein Game reingeschafft, Megabonk, aber der Entwickler... hat eigentlich schon mehr Games rausgebracht unter einem anderen Studionamen und hat dann gesagt, hey Leute, ich gehöre nicht in die Kategorie rein, ich bin dann mal weg. Und das ist schon wieder so etwas, ja, come on.
Sie haben es, glaube ich, noch nicht ersetzt. Also der Jeff Keighley, der Kopf dahinter, hat schon gesagt, ja gut, merci, wir nehmen es raus. Aber als ich gestern geschaut habe, war es immer noch drin gewesen. Also sie haben keinen... ja, ich weiss dann auch nicht. Ich meine, schon
die Leute haben jetzt statt, nochmal.
Am 11. Dezember. Aber die Leute haben ja ihre Votes und so gemacht und bin nicht sicher, wie das jetzt, ob es jetzt einfach eins weniger gibt dort.
Aha. Ja, wahrscheinlich am einfachsten einfach eins weniger, oder? Ja.
Weil dort übrigens Best Indie Debut, eben dort ist auch Claire Obscure drin, Blueprints, das ist das Rätselgame da, Despelote, so ein Fußballspiel in Ecuador oder irgendwo erlebt, das war noch cool gewesen. Also, ja, eben Megabonk und Dispatch.
Ah, das ist das, was du sehr geil findest, das so ein bisschen serienmäßige, oder?
Ja. Ich meine, bei Dispatch, ich weiß auch nicht so recht, Indie-Game, ich meine, mit den Schauspielern, die sie drin haben. Aber ja, irgendwie stimmt das schon. Das ist wirklich geil, ja. Bestes Indie-Spiel, nicht Debüt, oder? Also, das ist auch wieder Claire Obscure. Das hat recht bei Nominationen.
Das hat sehr viele Nominationen, ja.
Absalom.
Das wird abräumen.
Absalom, auch ein geiles Game. Blueprints wieder. Ball Pit. Hollow Knight. Silksong und Hades 2.
Ball Pit ist übrigens super geil, das habe ich angefangen.
Findest du es? Ich bin nicht so drin gekommen, aber ich habe
ja, am Anfang, es fällt langsam an, aber es wird süchtig machen. Okay. Für alle, die es nicht kennen, ist es so ein bisschen wie... es ist Roguelike und du verschießt die ganze Zeit so Bau. Es ist so ein bisschen wie... Wie heißt das alte...
Breakout.
Ja, genau, wie Breakout.
Ah,
einfach,
ja.
Einfach als Roguelike, sozusagen.
Okay. Also ein bisschen Vampire Survivor-mäßig.
Genau.
Also ein bisschen.
Das ist lustig. Cool.
Ja, eben, was vor allem immer das Lustige ist, weil bei uns heisst es, wenn wir lange Listicles machen und eben so Game-Vorschau, wenn ich sie dann wieder mache, dann kommt dann immer, ja, kannst du nicht die aufteilen nach bitte Rollenspiel, Action-Adventure oder weiss nicht was. Ich finde es halt immer absurd, weil...
Das ist gar nicht so
abgrenzbar, oder? Ja, eben, das ist das Problem, ja.
Aber da gibt es das eben trotzdem, aber das ist, wie wir es vorher gesagt haben, man tut halt, da kann man mehr Awards geben, weil da gibt es auch, es gibt das beste... Action-Game, es gibt das beste Action-Adventure, Rollenspiel, Family-Spiel, Strategie, Sport, Rennspiel, Multiplayer und ich meine,
man hat ja Clair Obscur so viele Nominationen, weil sie so viele Dings reinpasst, ja. Theoretisch, also ist ja, genau.
Ich habe das beste Action-Game. Ninja Gaiden 4, ja, ist ein Action-Game, ja.
Das ist definitiv eins, ja.
Hades 2, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt als Action-Game beschreiben, aber es ist ein Action-Game, ja. Shinobi Art of Vengeance, das ist so ein 2D- weißt du, wie so ein Pixel-Oldschool-Ding ist, wo so von links nach rechts und alles schnetzelst. Battlefield 6, ja. Und Doom, The Dark Ages. Ja, drei von denen würde ich klar aber, in die Kategorie
aber, tun. Aber Shooter gibt es jetzt nicht? Oder?
Nein, Shooter habe ich keine gesehen.
Das ist doch weird. Der Shooter wäre doch einfach so etwas...
Aber Battlefield 6, oder?
Ja, aber es ist im Action-Ding, ja. Aber,
aha, du meinst, die Kategorie Shooter gibt es nicht?
Ja, oder Ego-Shooter ja.
Nein,
oder so.
Die gibt's nicht. Dafür gibt es Kategorie Most Anticipated Game.
Ja, das ist schon lustig.
Absolut fucking Nonsense. Also, unser Game ist zwar scheiße gewesen, aber wir haben den Game Award mal gewonnen, dass wir Most Anticipated gewesen sind.
Most Anticipated von der Vergangenheit.
Ja, nein, einfach die, wo die Leute sich am meisten darauf freuen.
Ja, auf welches Game freust du dich am meisten? Das bekommt auch einen Award. Ja. Fuck, wieso?
Also GTA 6.
Ja, ja, klar.
Ja, und vor allem, es sind nicht einmal alle, die dann irgendwie nächstes Jahr kommen. Also weißt du, James Bond ist drin, 007.
Das ist übrigens auch ein Game, das wird super.
Ja, also ich finde die alle, ich freue mich auch alle auf die. So ist es nicht. GTA 6, Resident Evil Requiem.
Das wird auch geil.
The Witcher 4 und Marvel's Wolverine.
Einfach damit Games auch noch Awards können, die noch gar nicht draussen sind.
The Witcher geht noch...
Das kommt eh nächstes Jahr, ja.
Noch drei Jahre mindestens. Also weißt du, aber
und GTA 6 geht auch noch lang.
Hat es vom letzten Mal schon bekommen, nicht?
Ja, wahrscheinlich. Die machen das extra, damit sie jedes Jahr können kommen und sagen, wir
haben schon die Awards gewonnen.
Die Leute hauen es einfach rein. ja, mein Best Action Adventure. Dort ist übrigens auch Silksong drin. Also weißt du, Hollow Knight Silksong, Best Action Adventure. Ja. Also... Bei Mobile Game finde ich lustig, weil dort ist natürlich das Umumasume Pretty Derby drin.
Ich wollte gerade sagen, ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn man da nicht Simon Sieb darüber redet,
nicht
dass...
Würdigt.
Sorry, was ist das komische Pferde-Racing-Game mit Frauen?
Genau. Die junge Anime-Frauen sind Pferde, die Pferderennen machen. Und sie haben auch Pferde-Eigenschaften. Aber es sind einfach Frauen. Das ist mit Pferdeohren und Pferdeschwanz. Und keine Ahnung. Umamusume Pretty Derby. Der Simon hätte man fast verloren an das Spiel. Der ist wirklich recht tief.
Hat das aber noch geschafft, der Absprung.
Hey, wirklich. Also mit Krisenintervention und allem haben wir es noch irgendwie. Das ist gefährlich geworden.
Hey, vielleicht noch, was ich noch spannend finde, beste Performance, die sind ja die Schauspieler, wird dort nominiert und dort ist eben Clair Obscur dreimal drin. Von sechs haben sie drei dort, also wenn sie dort nicht gewinnen, dann später.
Ja, okay. Clair Obscur übrigens 13 Nominationen, das ist ein Rekord für ein einzelnes Game, das ist schon
abartig. Das tönt dann wiederum, vielleicht doch auch eher, dass es vielleicht auch das Game of the Year macht. Das ist ja schon oft, der mit den meisten.
Ja, genau, die viel nominiert sind. Und Publisher, der am meisten Nominationen hat, ist Sony, tatsächlich, mit 19, finde ich noch lustig. Ja. Dass die, obwohl Ghost of Yota ist ja nicht einmal im Game of the Year drin, finde ich noch recht krass. Hätte ich jetzt schon noch erwartet, vielleicht anstelle von Kingdom Come Deliverance.
Wäre ich natürlich jetzt auch anderer Meinung, aber... ich muss sagen, also ich finde Nominierungen dort, außer das Hades 2, finde ich... Hey, gut, vielleicht ist es einfach nicht so mies. Ich höre schon, dass es auch sensationell soll sein, von dem her. Ich weiß jetzt auch nicht direkt, spielen, was ich noch nominiert hätte. Ich muss mal meine für dich machen, die Liste mit unseren besten Games.
Hollow Knight hat nur 5 Nominationen im Vergleich zu Dings hier. Clair Obscur.
Das ist echt beste Soundtrack, ja, dort ist drin. Ne?
Ja.
Dort ist natürlich Clair Obscur auch drin. Ne?
Best Score in Music, klar, muss.
Audiodesign gibt es aber auch noch, weißt
du? Die beste Musik sollte die Mario Kart World bekommen. Hey, so guter Soundtrack.
Du hast doch Kirby besser gefunden, nicht? Oder, hast du Kirby den Sound noch besser gefunden?
Der war geil, ja, der ist schon super, ja. Aber Mario Kart war so nostalgisch. Es waren alles Remixen von alten Dings. Mega geil orchestriert.
Apropos, das ist auch das, was wir noch gesagt haben, dass wir garantiert nicht Game of the Year-Ding ist. Und das ist, glaube ich, sogar nur ein einziges Mal drin, gell?
Mario Kart?
Ja.
Ja. Ich glaube, zweimal als Racing-Game und als Familie-Game.
Aha. Ah, ja, Racing-Game gibt es auch noch. Sport und Rennspiel.
Sport und Racing, ja, das ist so ist das
geil. Das und einfach, das EA Sports ist drin, Formel 1, Sonic Racing, Mario
das
Kart World.
Das ist sensationell geil übrigens. Sonic Racing.
Sonic Racing, okay. Ja, finde ich auch. Ganz schwer geil.
Es ist richtig geil. Ich, seit ich Sonic Racing, wir spielen jetzt einmal am Mittwoch, der Kollege hat es gekauft, seit man das spielt, ist für mich Mario Kart World total gestorben. Ich finde das sehr wirklich? Komplett nicht
muss ich gerade googlen.
Konkurrenzfähig, finde ich.
Find's. Aber ja, eine Kategorie, wo Mario Kart gegen EA Sports FC antritt, das ist schon irgendetwas.
Rematch ist noch drin, das passt wenigstens. Dann würde ich es auch noch gönnen. Das soll ja
auch Rematch, ist das auch drin?
Ja. Geil. Also komm, wir sind ja schon lange dran. Dann reden wir noch über das letzte Thema. Und zwar, steht uns ein Doku bevor, wo fast ausschließlich von KI gemacht wurde.
Genau. Vor ein paar Wochen haben wir ja noch die erste oder eine KI-Schauspielerin gehabt, die die Filmwelt in Angst und Schreck versetzt hat, nämlich Tilly Norwood.
Tilly Norwood, ja.
Tilly Norwood, die synthetische 24-Jährige.
Ist das eine Pornodarstellerin?
Tilly Norwood, gell, sag's nicht. Naja, tun wir das jetzt nicht vertiefen da. Die synthetisch 24-Jährige aus dem Hause Particle 6 Particle 6 ist zum Symbol von einer Branche geworden, wo halt ja total im kompletten Wandel ist für die, die nicht wissen, wer oder was ist überhaupt Particle 6. Das ist ein holländisches Produktionsstudio, das sich auf der Erstellung von Videofilm und Fernsehinhalt spezialisiert hat. Und was sie anders machen, ist, sie nutzen KI schon von Anfang an als Kernstück ihrem ganzen Produktionsprozess. Also sogar schon bei der Ideenentwicklung von neuen Filmen und Serien fragen sie KI, du, welche Ideen hat es überhaupt noch gar nicht gegeben? Weil wir wollen ja nicht die x-te Fortsetzung machen oder Remake oder Sequel oder was weiß ich, und die KI spuckt ihnen dann angeblich komplett innovative neue Ideen vor. Und das fängt dort schon an und geht immer weiter, weiter und weiter. Irgendwann mal am letzten Zürich Film Festival sind sie dann eben mit der Tilly Norwood gekommen, die KI-Schauspielerin, die man casten kann, die man für Werbeverträge sogar Werbeverträge auch angeboten bekommen hat. Und jetzt gehen sie nochmal einen Schritt weiter. Sie bringen tatsächlich bestätigt, das ist nicht irgendwie ein Gerücht oder es könnte noch sein, sondern sie werden für den holländischen History Channel History-Doku bringen und die History-Doku, die wird zu 99% komplett von der KI generiert, aber natürlich so, als ob es aussieht, also so, dass es aussieht, als ob es echt wäre, als ob es echt gefilmt wäre, also nicht irgendein CGI Welt, sondern sie soll aussehen wie echt, aber es ist halt doch von einer KI generiert. Die heisst Streets of the Past, die Doku, auf Holländisch, oh Gott, Straten van Teun oder so.
Nice.
Sie ist, wie soll ich sagen, die Hauptrolle in der Serie, übernimmt tatsächlich ein Mensch, der holländische Autor, Historiker und Reality-Star Corian Mol. Ich kenne den nicht, aber in Holland ist er recht offenbar jemand. Jeder Erfolg besucht er quasi so eine berühmte Straße oder ein ikonisches Plätzchen von Holland, wo aus dem Jahr 1650, 1880 oder was auch immer gerade in dieser Zeit passiert ist. Man sieht ein Ereignis und er tut immer am Schluss dann von dem Ereignis einordnen, warum das jetzt so wichtig ist für die Entwicklung von Holland oder was das jetzt mit dem Land genau gemacht hat. Und eben, jetzt kann man ja sagen, ja, okay, das wird ein Dude sein, der vor einem Greenscreen steht und ein bisschen redet und dann wird dem Greenscreen hinten einfach die ganze Umgebung eingefügt. Was ist an dem neu? Das gibt es ja schon, oder? Das ist ja nicht etwas, was man vorher nicht gemacht hat. Neu ist eben, dass es keine Special Effects für Materie mehr gibt. Oder man braucht auch keine Statisten, keine Komparsen, man braucht keine Lichtmenschen, man braucht keine Tonmenschen, man braucht keine Mikroexperten, man braucht keine Special Effects Artist, man braucht nichts mehr. Es ist einfach alles, was generiert wird, ist ein Prompt. Es ist einfach ein Prompt. Also ob ich auf ChatGPT einen Prompt eingebe und es wird mir generiert und da ist es. Und das spart natürlich enorm viel an Kosten ein, enorm viel Effizienz. Wenn man etwas promptet hat, es ist nicht gut, tut man es einfach neu prompten, macht eine neue Sache. Das Krasse ist halt einfach, wenn man sich das überlegt, wie viel vom menschlichen Aspekt da wegfliegt und einfach künstlich, einfach schnell zack, angetatscht wird. Und ja, ich finde das irgendwie schon ein erschreckender Gedanke. Ja, klar, es ist nicht im Endeffekt, ich sage mal, das Endresultat wird vielleicht, wie soll ich sagen, seelenloser vielleicht, aber nicht komplett anders. Es ist nicht etwas so, das hat es vorher noch nie gegeben, aber der Prozess dahinter ist einfach so komplett krass revolutionär für die ganze Branche, wo Chancen hat und Risiken. Chance ist auf jeden Fall, dass man sagt, hey, wenn das da jetzt in dem kleinen Format History Channel funktioniert, für eine Geschichtsdoku, stell dir mal vor, wie das auf Hollywood kann skalieren, wenn statt irgendein der nächste AAA-Blockbuster-Film ein Budget von 200-300 Millionen hat und irgendwie muss mit Marketing zusammen 700-800 Millionen einspielen, damit sich das überhaupt wieder rechnet und lohnt, wenn man das jetzt irgendwie plötzlich für 50 Millionen kann produzieren, weil man eigentlich, oder noch weniger, oder? Was das heisst für die ganze Branche, ist natürlich eine riesen Chance. Studios wittern da schon natürlich die ganz wirtschaftlichen Vorteile, aber gleichzeitig, wie viel menschliche Jobs und alles wird da wegradikalisiert und wegreduziert. Also. Eine ganze Branche von Setbauern, von Kostümbildern, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Hunderte, schaut euch nur mal den Abspann an von einem Film, wie viele Hunderte von Menschen da mitmachen und wie ein Prompt die alle einfach ersetzen könnte.
Ich frage mich bei diesen Sachen halt dann einfach immer, also weißt, logisch, die was machen, denen geht es nur ums Geld.
Ja.
Aber für sozusagen für uns Menschen, was ist der Vorteil davon, oder? Mhm. Wenn wir weniger Leute brauchen und also ich meine, ja, gut, vielleicht werden weniger Ressourcen verschlissen auf der Welt, ja, möglich
nicht, ja. Vielleicht wäre wenn du schaust, wie viel Energie AI sucht.
Ja, auch wieder was.
Also ich sage nur, das wäre noch das Einzige, was ich jetzt auch noch gesehen hätte. Möglicherweise musst du keine Sätze bauen, brauchst kein Material. Aber sonst ist es einfach, Menschen leben da, Menschen brauchen Jobs, kreative Sachen sind etwas, wo Menschen eigentlich gut sind. Und ja, es ist wie so, vor allem eben, wenn man es kann machen, aufgrund von, dass einfach die ganzen Copyright-Sachen, dass man also einfach umgeht, dass man all die, das Wissen, wo die KI darauf basiert, halt einfach, man hat sich da einfach bedient, oder? Mhm. Weißt du, dass wenigstens alles fair wäre, wäre es ja etwas anderes, dann wären die Leute entschädigt worden. Aber so mehrheitlich hat man sich einfach halt bedient und
ja,
funktioniert.
Voll. Das ist ja das Perfide daran. Ja. Ja. Mhm.
Es ist völlig verreckt. Und ich meine, das tönt jetzt ein bisschen, also ich habe ja einen Artikel darüber geschrieben, wo ich glaube gestern oder so online da habe. Es tönt ein bisschen so, so ein bisschen wie so, die Ära der KI-Produktion könnte bald anfangen oder so, aber eigentlich, wenn ich richtig darüber nachdenke, oder wo ich dann mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe, hey, auf TikTok, auf Instagram und so weiter, ihr seid sicher auch schon in die Bubbles reingefallen, von dem AI, einerseits AI-Slop, AI-Brain-Rot, wo einfach wirklich so Fieberträume wahr werden, aber andererseits auch so die Bigfoot und Yeti-Vlog, wo die Scheiß machen im Wald, oder? Und das ist teilweise fucking hilarious. Ja, und teilweise fucking hilarious. Wirklich geil gemacht, aber ich habe mal, wo ich das mal geschaut habe, habe ich überlegt, hey krass, es ist gar nicht mal so lange her, da haben wir noch darüber diskutiert, in Planet of the Apes oder so, wie sie mit Mocap und Performance Capturing mit dem Andy Serkis, krass, wie sie realistisch die Performances auf Affen transportiert hat und wie fotorealistisch das ausgesehen hat, aber teilweise siehst du gleich noch ein bisschen, wir haben über das diskutiert und jetzt hast du einfach einen Prompt, wo einen fucking Bigfoot im Wald macht und es sieht 10-mal fotorealistischer aus, als was Hollywood vorher mit 200 Millionen gemacht hat. Verreckt, oder? Also,
Man fragt sich halt einfach eben genau, wie weitsichtig ist das Ganze? Also weißt du, wo führt das an, wenn man einfach kann mega viel künstlerische Sachen ist, einfach mit dem Computer machen? Eben, ist das weitsichtig? Funktioniert das irgendwann? Alles wird immer wieder wiedergeholt, nichts Neues wird mehr gemacht, weil schlussendlich läuft es ja auf das hin. Ist ja klar, wenn jeder kann das so einfach machen.
Ist es quasi eine Schlange, die sich irgendwann mal selber in den Schwanz beißt, weil die ganze AI braucht Content in jeglicher Form und Art, um Sachen können reproduzieren und konstruieren und irgendwann mal, wenn es sich nicht mehr lohnt, neue Content zu produzieren, weil es eine AI einfach 10-mal schneller macht und weniger und günstiger, dann wird es irgendwann mal kein neuer Content geben. Und wenn es keinen neuen Content gibt, woher nimmt dann die AI wieder Content zum Neues machen? Oder irgendwann einmal beißt sie sich wie selber in den Schwanz, oder?
Ausser sie kann es vielleicht wirklich selber, weißt du auch nicht, ob es irgendwann so clever wird. Das aber fragst du dich dann eben schon, wird das Zeug irgendwann so generisch, so, weißt du, immer wieder, du wäschst immer das Gleiche wieder durch, dass es dann irgendwann die Leute nicht mehr schauen und dann crasht das Ganze.
Ich hoffe es so sehr,
und dann machen wir es wieder. Fangen wir wieder von vorne an.
Dass es irgendwann irgendwann ist das die Art und Weise, wie KI gebraucht wird, wie zum Beispiel in dieser Doku, dass das irgendwie, dass die Leute nicht mehr Bock auf das haben. Ich finde KI, finde es hat so viel Potenzial, wie man es gut einsetzen kann. Keine Ahnung, Filmproduktion oder Gameproduktion, wenn man es wirklich wie als Tool einsetzt und nicht als Ersatz für kreative Prozesse. So irgendwie, ich kann ganz, ganz generell beschreiben. Aber im Moment wird es halt als Ersatz gebraucht oder sie weiss als Ersatz brauchen. Und ich finde, das ist so eine falsche Richtung. Und ich hoffe eben, dass irgendwie die Leute merken, dass wenn das als Ersatz gebraucht wird für das Menschliche, dass es einfach nicht funktioniert, weil das kannst du nicht ersetzen. Und
voll. Ich finde, so, wenn Particle, wenn ihre Vision oder wenn sie ihre Sicht erzählen, das klingt eigentlich sogar noch recht ehrenvoll oder gar nicht mal so blöd. Sie sagen, hey, wir wollen doch Kreativität, wir wollen Kunst, wir wollen Film, wir wollen das demokratisieren. Es kann doch nicht sein, dass nur eine Handvoll Studios auf der Welt in der Lage sind, Big Blockbuster-Movies zu machen mit dem ganzen Geld und dass es überhaupt so ein riesiges finanzielles Risiko ist. Es muss doch einen Weg geben, dass alle Filmemacher können und Filmemacherinnen können ihre Vision umsetzen, independent sozusagen, weil natürlich je mehr Geld, wenn das Studio kommt und 200 Millionen in den Blockbuster investiert, dann sagen natürlich all die Studio-Executives und Producers, die sagen dann natürlich genau, was mit ihrem Geld soll gemacht werden, oder? Dann gibt es die Studio-Interferenzen, wo ein Regisseur, der mit seiner Story kommt, wie so, das muss aus der Hand gehen und nicht seine Vision darf umsetzen, weil klar, es geht um fucking viel Geld und es ist nicht das Geld vom Regisseur, der drinsteckt, sondern das von irgendeinem Executive und der will natürlich mitreden. Wenn jetzt aber natürlich der Regisseur seine Vision genauso kann umsetzen, dank KI, ist das irgendwo durch vielleicht auch noch gut, oder? Also es ist ein krasses Spannungsfeld. Also,
ich glaube, der Greater Good ist ja schon, dass die Leute Jobs haben, oder?
Ah, ja. Genau. Oder? Also, du hast immer das dafür und dafür. Du hast beide Seiten von der Medaille. Und irgendwie den Mittelweg zu finden, ist fucking schwer. Und ich glaube, es wird immer der wirtschaftliche Gedanke, wird am Schluss halt leider einfach eben immer gewinnen gegen den menschlichen Aspekt. Obwohl wir alle, glaube ich, da einverstanden sind und sagen, KI ist nicht einfach böse per se, sondern ist nichts. Die KI ist neutral. Es ist, was wir mit der KI machen.
Es sind halt auch Arbeitnehmer und nicht Arbeitgeber. Und Arbeitgeber finden halt, wenn ich weniger Leute muss anstellen für die gleiche Arbeit, dann macht man das halt, weil...
Ja, ein bisschen, ja.
Fuck them people, oder?
Falls ihr wollt wissen, wo das Ganze wird enden, gebt auf YouTube AI 2027 ein Forschungsprojekt von renommierten AI-Forschern, die ein Szenario oder mehrere Szenarien erstellt haben, wo uns das Ganze wird herführen. Einer von denen hat schon vor Jahren relativ gut vorausgesagt, wo wir heute werden sein. Und jetzt hat er halt eben das Gleiche gemacht, um in die Zukunft zu schauen. Und Spoiler, die Roboter werden die Welt übernehmen.
Genau. Haben sie es schon einfach 1:1 als die nächste Black Mirror-Folge übernommen.
Ja, genau. Schlimm ist ja eben, all die Sachen, all die dystopischen, wir haben ja also letzte Woche von The Running Man gehabt, wo das nur dystopische Visionen sind und du denkst, schaust die jetzt und denkst, das ist ja gar
so nicht so dystopisch ist es gar nicht.
So dystopisch ist es gar nicht. Wir leben schon mit drin.
Wir leben schon mit drin. Das geile Jahre Doku zu diesem Forschungsprojekt gibt es so Forscher, die zum Wort kommen, die sagen: Nein, das ist Bullshit, was die da erzählen. Die Roboter werden die Welt nicht 2027 übernehmen. Das wird erst 2031 passieren. Okay, geil.
Dann bin ich beruhigend. Dann ist schon mega easy.
Ist safe. Mit offenen Augen ins Verderben rennen wir. Sehr geil.
Beruhigend.
Komm, dann brauchen wir doch einfach ein bisschen Ablenkung von dem und gehen wir mal weiter zum Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Hey, du hast Last Samurai Standing gesehen, eine neue, was, sechsteilige, glaube ich, oder neunteilige? Genau. Sechsteilige Netflix-Serie. Und gestern hast du mir einen Trailer geschickt. Ich weiss nicht mehr, was gegangen ist. Es hat noch gut ausgesehen. Ich weiss trotzdem nicht mehr. Es gibt viele Sachen.
Es gibt sehr viele Sachen. Ja, genau. Ich habe die ersten paar Folgen von Last Samurai Standing geschaut. Und man kann wirklich einfach nicht anders, als automatisch an Squid Game zu denken. Weil niemand kann mir erzählen, dass die Macher bei der Serie, bei der Konzeptionierung von Last Samurai Standing nicht mindestens einmal an Squid Game gedacht haben. So das Grundprinzip von all gegen all, am Ende überlebt nur einer und die superreichen VIPs schauen aus der Ferne zu und beobachten das und ergötzen sich an dieser Brutalität. Das streit alles förmlich nach einem Vergleich. Weil genau das ist Last Samurai Standing. Es ist eigentlich Squid Game einfach mit Samurais. So in einem Satz. zusammengefasst. Wobei, man muss sagen, jetzt, ich zitiere viel Squid Game, natürlich hat Squid Game das Battle Royale System nicht erfunden, das hat es schon viel früher gegeben, filmisch, literarisch, kulturell. Squid Game wird halt oft, heute einfach auch noch oft zitiert, weil man hat es einfach geschafft, aus dem bekannten Prinzip etwas völlig Neues zu machen. Oder man hat einerseits die Gesellschaftskritik mega clever können einweben, vor allem in der ersten Staffel, und andererseits einfach die Idee, so die harmlose Kinderspiele, irrsinnig und völlig moralentgleisende Todesspiele zu bewandern, das ist halt schon etwas Einzigartiges gewesen, und das hat Squid Game einfach Besonderes gemacht. Was natürlich zur Frage führt, ja, was macht jetzt Last Samurai Besonderes? Wie hebt sich diese Serie ab? Und eben, die Antwort ist, die Serie verlagert ihre Geschichte ins feudale Japan. Und genauer gesagt in einer Epoche, die am Auseinanderbrechen ist. Oder? Samurai-Kasten, die über Jahrhunderte das Rückgrat von der politischen Ordnung von Japan war, ist plötzlich obsolet. Und das führt halt wirklich direkt in eine der spannendsten historischen Umbruchphasen, die Japan je erlebt hat. Ich möchte das schnell erzählen, weil ich finde das historisch betrachtet. Ich liebe Historie und ich finde das mega spannend, was dort damals passiert ist. Also ihr müsst euch vorstellen, Japan ist 2,5 Jahrhundert praktisch eine Zeitkapsel gewesen. Kein westliches Schiff, keine Außenwelt, keine Modernisierung. Es ist einfach nur ein Shogunat gewesen, wo das Land als Militärregime regiert hat. Der Kaiser war eher so eine Symbolfigur gewesen. Und die Samurai sind in dieser Kasten quasi die Elite gewesen. Sie sind nicht nur einfach Krieger gewesen, wie man es oft darstellt, sondern sie sind auch Beamte, Richter, Verwalter, oder? Und ihr Ehrenkodex, das Bushido, ist quasi das gesamte, das, was das gesellschaftliche Gefüge zusammengehalten hat. Und das war so gewesen, bis etwa Mitte vom 19. Jahrhundert. Und dann ist die Welt plötzlich abrupt auseinandergebrochen, wo so 1853 die sogenannten Black Ships gekommen sind, also quasi dampftriebene Kriegsschiffe unter dem Kommando vom Commodore Matthew Perry. Die sind Japan.
Also die Briten haben es wieder vermordet.
Briten, ja, natürlich. nicht nur Briten. Also natürlich, also ganz viele haben natürlich aber auch Portugiesen und Spanier und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sind die mit ihren dampftriebenen Kriegsschiffen und dem Militär und Gewehr und alles Japan und dem ganzen Shogunat technologisch so derart krass überlegen gewesen, dass sie Japan förmlich zur Öffnung gezwungen haben. Quasi nach Jahrhunderten von Isolation ist Shogunat plötzlich einfach nichts mehr wert. Und das ist dann ein paar Jahre so hin und her gegangen, dass quasi auf der einen Seite die Traditionalisten, die das Japan noch haben wollen, erhalten die alten Traditionen, die alten Werte und halt die neuen, wo gesehen haben, hey, scheiße, wir müssen uns öffnen, wir müssen uns modernisieren, wir können sonst nicht mithalten, die kommen da und zwingen uns dazu. Ja, und so ist plötzlich halt einfach das ganze Shogunat, das Militärregime auseinandergeht und die Samurai sind plötzlich nicht mehr wert gewesen. Es gibt viele Filme über diese Sachen, es gibt eine Serie über das, oder? Das Shogun, The Last Samurai mit dem Tom Cruise ist auch so ein Film.
Und Rise of the Ronin, das Spiel, das letztes Jahr rausgekommen ist, ist auch genau zu dieser Zeit und der ganze Konflikt ist auch noch cool gewesen.
Genau, also es ist eine wirklich mega spannende Periode von Japan oder Epoche von Japan, wo wir wirklich so den Umbruch haben vom Traditionellen ins Moderne rein. Und in genau diese Epoche spielt Last Samurai Standing. Oder? Das ist quasi der Moment, wo eben die Samurai nicht mehr gebraucht werden, wo sie auch nicht mehr verstehen werden, wo sie sich entehrt fühlen, weil man hat ihnen alle Rechte, all ihren Sonderstatus genommen, ihr Recht, ein Schwert dürfen zu tragen. Und das Schwert ist natürlich der verlängerte Arm von jedem Samurai. So Zeugs, sie sind ja, gesellschaftlich...
Wie ein Dummy soll die Waffe wegnehmen.
What? sie sind natürlich dann gesellschaftlich verachtet worden. Vor allem ihr Zweck, Krieger zu sein, der ist plötzlich halt nicht mehr da gewesen. Und viele Samurai sind darum dann auch in Armut versunken, krank geworden und so weiter. Und so fängt
auch
das... Cholera, genau. Oder? Tatsächlich
sollte,
Cholera.
Ein Geschichtspodcast mit dem Luca machen, wenn
ich... wir machen das einmal. Aber, ja genau, das ist einfach, ich sage mal, das ist jetzt der historische Kontext. Da in dieser Zeit spielt unser Squid Game, unser Last Samurai Standing und...
aber eben, dass es in dieser Zeit so Squid Games hat gegeben mit Samurai, das ist Fiktion.
Das ist wahrscheinlich Fiktion.
Das ist, okay.
Ist schon klar.
Genau. Eben, wie gesagt, darum, Last Samurai Standing macht nicht unbedingt den Mechanismus anders als Squid Game, sondern den Kontext und vor allem die Samurai, man bringt sie zu dem Spiel quasi, indem man ihnen sagt, hey, look, da hast du nochmal eine Chance, das letzte Mal zu deinem alten Glanz und Ruhm zu kommen. Es sind nicht überschuldete Menschen, die dort mitmachen, die irgendwie Geld wollen gönnen, um ihre Schulden zu zahlen, sondern Samurai, die einfach nochmal das letzte Mal ihre grosse Epoche und Ära wollen hochleben. Und natürlich gibt es ein fettes Preisgeld am Schluss, wo dann natürlich auch hilft. Und ja, der Einstieg in die ganze Sache, die ist wirklich extrem kurzwillig. Wirklich extrem kurzwillig. Also im Vergleich zu Squid Game dauert es da nicht eine halbe Ewigkeit, nicht fast zwei Folgen, bis es das Spiel selber wirklich losgeht, sondern das Tempo, also man kommt fast direkt in das Spiel rein. Man spürt dadurch aber auch ein bisschen die Kehrseite vom Ganzen. Also Ciri nimmt sich am Anfang recht wenig Zeit für seinen Hauptcharakter. Den, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Kakshu oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der hat alle klassischen Zutaten, die so ein Protagonist braucht, die man soll gerne haben. Er hat eine Familie in Not, er hat eine gewisse Ehrhaftigkeit, er hat Charisma, ein gutes Herz. Aber eben, es geht alles so schnell los, dass die emotionale Verbindung zu ihm am Anfang nicht gerade hundertprozentig sitzt. Da hat Squid Game sicher mehr Basisarbeit geleistet. Dafür setzt Last Samurai Standing auf eine lustige Art, also auf eine coole Art von Dynamics-Spiel. Selber findet nämlich nicht die einer Arena statt, wie in Squid Game, sondern es ist eine Art Reise. Die Teilnehmenden, die starten in Kyoto und müssen bis auf Edo gelangen, das damalige Tokio, und unterwegs müssen sie Tore passieren. Um die Tore zu passieren, brauchen sie aber Punkte. Die Punkte, das sind so kleine Holztäfel, die jeder Spieler um den Hals trägt, und ein Täfel ist ein Punkt, und ja, wie kommt man an den Punkt? Natürlich, indem man die anderen Teilnehmer umbringt und ihnen ein Täfel abnimmt und dann damit zum nächsten Tor reist. Nice. So. Und wenn jemand dann irgendwie unterwegs findet, hey, ich habe keinen Bock mehr da mitmachen, das ist mir zu blöd, der kann er natürlich nicht, weil es gibt eine Art Splittergruppe von der Regierung, die das Turnier überwacht, schwer bewaffnet, mit Maschinengewehr natürlich, eben, die sind ja dann die technologisch Überlegene, und jeder, der sich weigert, weiter mitzumachen, der wird einfach verschossen und abgeknallt, sie sind quasi die roten Männer von Squid Game, wo alle auf Schritt und Tritt quasi oder ein bisschen aus der Ferne beobachtet und umbringen. Und ja, es entsteht einfach eine wirklich spannende Dynamik, dass es kein statisches Spiel ist, sondern eben so eine fortlaufende Reise durch die Landschaften von Japan. Und du hast natürlich dort überall all die Begegnungen, du hast neue Figuren, du hast so den Verrückten, du hast den Ehrenvollen, den Besonnenen, den Zwielichten, wo du nicht weißt, oh, ist der jetzt Freund oder Feind? Du hast auch die unschuldige, wehrlose Frau natürlich, wo unser Protagonist an seine Tochter erinnert und darum sein Beschützerinstinkt triggert und so weiter. All die Zutaten hast, und es ist einfach cool, dass das quasi wie so unterwegs passiert, on the road. Road. Etwas, was ich auch unbedingt sagen möchte, ist die Choreografie von der Serie. Die ist fucking sensationell. Der Hauptdarsteller, der Schauspieler, der Junichi Okada, der ist eben nicht nur Schauspieler, sondern der ist auch Kampfchoreograf und Produzent von der Serie. Und das sieht man auch. Die Kämpfe sind wirklich huere schnell, präzise und wahnsinnig sauber inszeniert. Und das ist auch etwas, überhaupt, was ich huere geil finde in so asiatischen Produktionen, dass so viele Schauspielende eben auch wirklich Martial Arts beherrschen und können. Und du nicht Stunt-Double brauchst und irgendwie so komische Schnitt, wo du irgendwie, du siehst Close-up vom Schauspieler, wenn er irgendwie so halb gut irgendeine Bewegung macht und dann Schnitt zum Stunt-Double, wo etwas super macht, und dann wieder so ein Close-Up, wo er wieder so halbfertig irgendwie etwas macht. Es ist alles wirklich schön geil inszeniert, und die Kampf, also die Schwerchoreos sind wirklich teilweise, boah, richtig fett. Also das hat mich ein paar Mal gesagt, das ist wie ich in Ghost of Tsushima irgendwie so. Also richtig geil. Wie gesagt, Last Samurai Standing. Basierend jetzt auf die ersten paar Episoden, ich habe es noch nicht fertig geschaut, absolute Empfehlung. Ein kurzwilliger Trip auf jeden Fall. Eine Folge dauert etwa 50 bis 60 Minuten. Sechs davon hat es. Eine zweite Staffel soll kommen, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Aber falls man gleich wissen will, wie es weitergeht, es gibt einen Roman, der 2022, also die ganze Reihe basiert auf einem Roman, der 2022 erschienen ist, und ich glaube, seit 2024 wird sogar in Manga-Form auch schon adaptiert. Also cool. Ja, es gibt mehr als genug Stoff. Ich habe es recht geil gefunden, und ja, ich will es definitiv zu Ende schauen.
Nice, sehr cool. Also, Last Samurai Standing, jetzt auf Netflix, und schon alle Folgen draussen, wie das meistens ist bei Netflix.
Ich bin überzeugt, du schaust.
Stimmt, ist eigentlich Stranger Things nicht jetzt?
27. November
kommt es. 27.
Okay. In einer Woche.
In dem Fall, gut, da reden wir sicher auch darüber. Also komm, dann gehen wir noch in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Kirby Air Riders. Genau, du, Domi, hast das gespielt ausführlich. Ein schwieriger Einstieg, aber mittlerweile vierst du es recht.
Ja, genau. Es war ein sehr schwieriger Einstieg, weil du einfach komplett überfordert bist am Anfang und nicht weißt, was du machen sollst. Und es war auch komisch gewesen, dass sie das überhaupt angekündigt haben, weil ihre Präsentation hat der Game Director, der Masahiro Sakurai, der auch schon Super Smash Bros. Gemacht hat und bekannteste ist für diese Serie, hat gesagt, er war schon überrascht, dass Nintendo ihn angefragt hat, aber einen Nachfolger zu dem GameCube-Spiel aus dem Jahr 2002 oder so wird machen. Ein mega nices Spiel, vor allem weil Nintendo erst Mario Kart World hat rausgegeben hat. Und beide Spiele auf den ersten Blick einfach ausgesehen wie so Fun Racer oder so Kart Racer. Aber hinter dieser Fassade, hinter dieser Racer-Fassade verbirgt sich bei Kirby viel, viel mehr. Und das ist ein recht einzigartiges Spiel. Es ist eigentlich wie Mario Kart Drift auf Super Smash Bros. So
Fuck.
Kann man es beschreiben. Irgendwie. Absolutes Chaos. Und speziell an der, also es spielt alles im Kirby-Universum. Es sind alles Kirby-Charaktere, die vorkommen. Wenn man mit Kirby nicht so vertraut ist, dann wird man außerhalb von Kirby wahrscheinlich niemand kennen. Weil ich habe das Gefühl, die sind irgendwie leben so ihre eigenen Bubble und haben keine Crossover mit Mario und so. Aber Kirby-Fans werden Freude daran haben, Charakter auswählen. Und speziell an diesem Spiel ist vor allem die Steuerung. Im Vergleich zu einem Mario Kart gibst du nicht Gas mit den Fahrzeugen, die du hast, sondern die Fahrzeuge geben von allein Gas, die ganze Zeit. Und du tust eigentlich nur links und rechts steuern und dann hast du zwei Knöpfe, du brauchst nur zwei Knöpfe, um das ganze Spiel zu steuern.
Und das ist schon sehr weird.
Es ist ein sehr komisches Konzept, ja. Und auf dem B-Knopf, auf dem sind sehr viele Aktionen drauf. Mit dem B-Knopf tust du bremsen, mit dem tust du aber auch driften, den Turbo aufladen, Gegner einsaugen und Items abführen. Alles auf dem B-Knopf. Und das ist irgendwie komisch und sinnlos am Anfang. Du kommst nicht raus, wieso das so ist, aber je mehr du spielst, merkst du, es ist eigentlich noch spannend, weil es immer so ein bisschen die Mechaniken spielen so gegeneinander teilweise. Also du musst dich entscheiden, zum Beispiel in der Kurve. Drückst lange auf den B-Knopf, damit du schön um die Kurve kannst driften. Oder willst du jetzt lieber jemanden treffen, der vor dir ist, mit einem Feuer-Item und willst du den Abschied schiessen mit kurzen Knöpfen, mit kurzen Klicks auf den B-Knopf. Und wenn du am Driften bist, musst du aufpassen, dass du nicht zu lange auf dem B-Knopf bleibst, weil dann bremst du komplett ab. Und es ist immer so ein bisschen, ja, so ein Abwägen, wie du den Knopf jetzt in dieser Situation brauchst. Und das ist halt im Vergleich zu einer Mario Kart ist es komplett anders denken und steuern, grundsätzlich so. Dann ist noch der Y-Knopf und mit dem setzt sich einfach so Spezialfähigkeiten ein von deinem Charakter, die mit der Zeit aufladest. So. Speziell ist auch noch der Angriff, den du hast, unabhängig von den Items, die du einsammelst. Du kannst Gegner jederzeit angreifen mit einem Wirbelangriff und den löst du aus, indem du der Link-Stick, wo du also eh schon am Steuern bist, du rüttelst, also hin und her, so mega schnell. Und es ist halt auch schwierig. Am Anfang vor allem bin ich einfach die ganze Zeit in die Wand gefahren, weil ich das probiert anstatt dass ich jemanden angegriffen habe. Und das ist dann auch so ein bisschen das Abwägen. Eben, will ich jetzt wirklich den Angriff starten oder will ich einfach lieber auf Nummer sicher gehen und geradeaus weiterfahren? Und das ist immer so ein bisschen das Abwägen zwischen Risiko und Ertrag sozusagen. Und es geht eine Zeit, bis du die Steuerung verinnerlicht hast, weil Muscle Memory hast halt von Mario Kart und von anderen Racer. Und bis du mal checkst, wie das gut kannst driften, wie das gut Items kannst einsetzen, wie und wenn du es am besten angreifst, geht es halt eine Zeit. Aber wenn du mal hast, bei mir jetzt irgendwann Klick gemacht, es gibt sehr viele Tutorials, die du kannst machen. Es gibt einen Singleplayer-Modus, der eigentlich auch so ein bisschen als glorifiziertes Tutorial dient und das habe ich dann alles durchgemacht, habe mich wirklich so voll reingegeben und die Mechaniken und Kniff gelernt und eben, wenn es einen Klick macht, dann ist es super cool. Von dem her ist es auch vergleichbar mit Super Smash Bros, finde ich, weil dort ist es auch sehr schwierig reinzukommen und wenn es nicht, wenn du das grundsätzliche Konzept nicht checkst und nicht verinnerlichst, dann ist es einfach ein hoher Chaos und du kommst nicht raus, was passiert. Und das ist genau das Gleiche ist es hier. Und,
aber hast du Super Smash, hast du das gespielt? Hast du das gut gefunden?
Ich war immer so ein bisschen mittelmässig begeistert von dem. Ich habe es cool gefunden, weil ich wie gesehen habe, dass es ist so wie die Mechanik dahinter, ich habe so wie gespürt, dass es etwas Gutes ist, so. Aber ich habe es persönlich, es war mir immer ein bisschen too much gewesen. Ich bin nie über den Punkt rausgekommen, wo ich es dann so die Ordnung im Chaos habe gesehen, wie ich das jetzt im Kirby Air Riders gesehen. aber wenn man Smash Bros. Gespielt hat, dann würde man sich hier, glaube ich, schon daheim fühlen. Auch das ganze Menü und die Musik und so, es erinnert mega an Smash Bros. Also es ist wirklich, man merkt, dass es von der gleichen Macher ist.
Ich habe dir über die Schulter geschaut, es sieht wirklich so nervös, ein Fiebertraum. Es ist wirklich, hey, einfach in einem Affenzahn, weißt, und dann wechselt irgendwie der Level oder so. Wirklich, du kommst nicht raus, was passiert. Das ist, aber es sieht, ich finde, es sieht witzig aus, aber ich hatte schon das Gefühl, fuck, wollte ich das nicht 3 Stunden lernen?
Ja, genau, man muss ein bisschen investieren. Aber das, was du geschaut hast bei mir, ist der City-Trial-Modus. Es gibt wie 3 Modi, so Hauptmodi, würde ich sagen, Multiplayer-Modi. 2 davon sind so Rennmodi, also so klassische. Das eine ist halt wirklich Mario Kart-mässig, du rennst auf einer Strecke und es gibt 6 Rennfahrer, die auf der Strecke sind. Der 2. Modus ist das gleiche, aber echt aus der Vogelperspektive, was noch lustig ist. So ein bisschen Micro-Machines-mässig. Mhm. Und das 3. ist eben der City-Trial-Modus und das ist so ein bisschen das Herzstück vom Spiel und das ist das, was du mir zugeschaut hast. Und das ist der absolute Chaos. Nein, das Prinzip dort ist, du hast eigentlich 5 Minuten Zeit in einer offenen Map, Himmelsgarten heisst sie, wo du erstens mal ein gutes Gefährt musst finden, weil du wirst reingeworfen mit einem scheiß Gefährt und du musst möglichst schnell ein anderes Gefährt finden und nachher musst du möglichst viele Stärkungen finden, wo du deine Statistiken kannst aufschrauben kannst. Also Geschwindigkeit, Angriff, Verteidigung, wie gut du kannst fliegen und so weiter und so fort. Und nach diesen 5 Minuten startet dann ein Minispiel und je nachdem, wie du deine Maschine gestärkt hast, musst du dir überlegen, in welchem Minispiel du antreten gegen die anderen. Es gibt zum Beispiel solche Kirby-Schlacht. Zum Beispiel. Dort geht es darum, dass möglichst viele Gegner in einer kurzen Zeit killen. Aber es gibt komplett andere Sachen, wie zum Beispiel Hochsprung, wer am höchsten kann gumpen oder wer am weitesten kann gumpen und so. Und wenn du halt dann irgendwie so ein mega krasses Gefährt, es gibt zum Beispiel so einen Panzerstern, heisst der, und der ist mega langsam, nicht wendig, der kommt kaum um die Kurve, aber er holt alles weg, was vor dir ist. Und wenn du halt den hast und Stärkungen geholt hast, die mega offensiv sind, dann gehst du halt in eine Kirby-Schlacht oder gehst in eine Schlacht gegen andere Spieler und gehst nicht in Hochsprung, weil dort hast du keine Chance mit so einem Gefährt. So. Das ist dann immer spannend, du machst dir so einen Plan, okay, das Mal will ich irgendwie ein Gefährt machen, das gut fliegt und ich will dann in einem Minispiel antreten, wo es um Flug geht. Dann am Schluss merkst du, okay, das Minispiel, das ich im Kopf hatte, steht jetzt gar nicht zur Auswahl, ich muss irgendwie improvisieren und dann mache ich vielleicht dort mit und habe vielleicht gleich noch eine Chance zu gewinnen. Und das ist so ein bisschen der Reiz von dem. Und
also es stehen noch immer ein paar zur Auswahl?
Genau, es stehen immer 4 zur Auswahl. Ah, okay. Es gibt manchmal auch Events, wo das Spiel sagt, nach 3 Minuten oder so oder nach 2 Minuten, hey, am Ende von diesem Spiel wird das mein Spiel gespielt. Okay. Und dann ist schon lustig, alle haben Panik, suchen das richtige Gefährt für das und du siehst so, wie alle ihre Strategie ändern.
Das ist so geil.
Und das Geile ist, du kannst deine Maschine kannst einfach super overpoweren während diesen 5 Minuten. Das ist wahnsinnig. Du kannst, das mache ich manchmal. Ich nehme ein Gefährt, das eh schon schnell ist, und dann suche ich einfach nur Geschwindigkeitsupgrades. Und dann ist das Zeug einfach nicht mehr unter Kontrolle. Du bist echt so wie eine Pinballkugel auf dieser Map und schleuderst umeinander und hast kaum unter Kontrolle. Aber wenn du dann halt das Spiel spielst, wo es darum geht, der schnellste zu sein, hast du quasi automatisch gewonnen.
Spielt dann eben schon, du weißt vor allem auch mal etwas anderes. Also eben, ich glaube, es ist definitiv nicht für jeden, aber es ist irgendwie, wenn ich es einfach mal ausprobieren würde, würde ich es spielen.
Es ist definitiv etwas anderes. Und was ich auch geil finde, auch der Director hat gesagt, auch noch einen recht komischen Ansatz, in der 2. Direct-Präsentation, die sie zu dem hatten, hat er gesagt, es ist kein DLC geplant, alle Inhalte sind hier. Ich wollte auch kein 2. Game machen. Das ist alles, was ich hatte, habe ich in das Spiel gesteckt. Er ist verdammt erschöpft. So. Ich habe wirklich alles gegeben. Neben das gibt nichts mehr von mir. Alle merci. Und das wäre irgendwie auch ein lustiger Ansatz für ein Multiplayer-Spiel, oder? Vor allem, dass man nicht auf den Live-Service-Dings und es muss jetzt irgendwie 5 Jahre updated werden und es wird möglichst lange einen Controller fesseln und einfach, no, that's it. Friss oder stirb. Alles, was ich hatte, ist da drin. Geniess es.
Ja, back also, to the basics.
Oder? Ja, genau. Multiplayer wie früher, genau.
Ja. Kirby Air Riders ab Freitag.
Ab heute?
Heute, ab Donnerstag. Ja. Okay, gut. Kirby Air Riders könnt ihr holen auf der Switch 1 und 2, Nummer 2?
Nur 2. Ich glaube, Switch 1 hätte die riesige Geschwindigkeit.
Die explodiert, wenn du das Spiel spielst.
15 Frames. Ja, genau. Sehr nice. Also gut, dann genau, danke ich euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen und wir hören das nächste Woche wieder. Tschüss miteinander.
Ciao, ciao. Ciao.
Tschüss.